Anne Patzwald, in wenigen Tagen geht's los mit der Rollstuhl-Basketball-WM in Hamburg. Sie haben sich jetzt lange vorbereitet. Sind Sie trotzdem nervös?
Ja, wir haben uns wirklich sehr intensiv vorbereitet. Wir haben sehr, sehr viele Turniere zusammen gehabt, sehr viele Trainingslager. War schon mit viel Anstrengung verbunden. Nervös würde ich jetzt nicht sagen. Man hat so eine gewisse Grundspannung, die aber auch gut ist und die ich brauche. Das hatte ich bei den anderen Turnieren vorher auch immer schon gehabt. Aber wirklich nervös bin ich nicht.
Sie sind ja mit 29 Jahren trotzdem schon so eine Art alte Häsin, kann man ja schon sagen. Sie sind lange dabei, haben auch in Rio die Silbermedaille geholt bei den Paralympics. Trotz allem, wenn man jetzt so zu Hause spielt, vor der eigenen Haustür, ist das noch was Besonderes oder ist das was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwo in Australien oder in Brasilien oder in England spielt?
Es ist was sehr Besonderes, zu Hause zu spielen. In Rio zum Beispiel hatten wir vielleicht 30 Familienmitglieder mit vom Team und Fans. Und jetzt werden wir hoffentlich die ganze Halle da voll haben mit Menschen, die wir kennen und die uns anfeuern und nicht irgendwie andere Nationen.
Rollstuhlbasketball ist ja ein unheimlich dynamischer Sport. Wer das schon mal gesehen hat, der weiß, dass wer es noch nicht gesehen hat, hat echt was verpasst. Trotzdem sind die Hallen natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, bei der Bundesliga semi-voll. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Obwohl dieser Sport so dynamisch ist, dass die Zuschauer doch noch nicht in den Mengen kommen, die man vielleicht erwarten könnte.
Naja, wir haben vielleicht noch nicht so viel Medienpräsenz. Es ist trotzdem eine Randsportart. Es gibt viele Randsportarten, die sehr actionreich sind, aber auch da die Hallen nicht so voll sind. Ich glaube, wir müssen auch sehr viel dafür tun, um unsere Hallen zu füllen und wirklich da dranbleiben, immer am Ball bleiben.
Wie sieht denn das überhaupt aus in anderen Ländern? Sie waren ja viel unterwegs, Sie haben jetzt gerade auch noch mal in Australien ein Turnier gespielt. Ist da die Resonanz, das Interesse größer als in Deutschland? Ist das möglicherweise auch natürlicher als in Deutschland?
Also in Australien war es ja ein Trainingslager und wir haben Freundschaftsspiele gegen Australien gemacht. Das sind an sich wirklich nur Trainingsspiele gewesen. Es wurden einige Schulklassen dort eingeladen, dass da die Spiele angeguckt haben.
Und wie reagieren die Schulklassen? Sind die erstmal so begeistert, weil sie sagen, Gott, haben wir einen Tag schulfrei, ist ja auch nicht so schlecht? Oder sagen die dann plötzlich, nee, toller Sport, könnte ich mir auch spielen. Ist ja auch ein inklusiver Sport. Das heißt, es spielen ja auch normalerweise Fußgänger und Rollifahrerinnen und Fahrer gemeinsam.
Gerade Kinder haben immer mega viele Fragen und wollen es auch am liebsten immer direkt ausprobieren. Und das ist halt auch das Schöne daran, dass sie es selber erfahren wollen und erleben wollen. Und das ist auch das, was ich eigentlich ganz gerne an dem Sport mag. Einfach auch Fußgänger dazu zu bringen, dass der Rollstuhl nichts Negatives ist, sondern dass es einfach eine geile Sportart ist.
Ja, die sitzen dann tatsächlich auch im Rollstuhl. Die müssen also auch im Rollstuhl sitzen, um praktisch auf dem gleichen Level zu sein, wie sie das sind. Ist das trotzdem für die erstmal eine Überwindung, dass sie sagen, oh, weiß ich gar nicht, ob das für mich der richtige Sport ist?
Ob es der richtige Sport ist, ist ja sowieso immer die Frage. Aber es gibt Kinder, die setzen sich rein und spielen einfach. Und es gibt andere Menschen, die sagen so, darf ich das? Darf ich mich in einen Rollstuhl reinsetzen, obwohl ich keine Behinderung habe? Also es ist nicht so, dass sie sich von sich aus das nicht zutrauen würden, aber sie haben oftmals so eine gesellschaftliche Scheu, so von wegen, ob sie das überhaupt dürfen.
Wenn Sie jetzt Kindern erklären müssen, was das Tolle an diesem Sport ist, was erzählen Sie denen?
Am liebsten spiele ich mit denen. Aha. Warum sollte ich lang erklären, wenn ich mit denen zocken gehen kann?
Und dann sind die auch relativ schnell begeistert von der Dynamik, aber auch von der Schwierigkeit. Denn es ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, aus dem Rollstuhl heraus einen Korb zu treffen, der ja schon für Fußgänger manchmal unerreichbar scheint.
Naja, erstmal müssen sie mit dem Rolli klarkommen. Den Ball hochnehmen, ein bisschen dribbeln können die meisten schon. Aber sich in den Rolli reinzusetzen und dann erstmal fahren. Viele Kinder sagen dann, okay, den Ball erstmal weg und einfach nur Rolli fahren. Und spielen dann erstmal Fangen und versuchen Wettrennen zu machen. Entweder gegen uns Profis Wettrennen zu machen, da haben sie meistens nicht so eine große Chance. Oder aber einfach auch gegen Gleichaltrige mit Freunden, mit den Eltern. Also die fangen dann einfach klein an und probieren einfach die Sachen aus.
Sie haben es ja gerade angesprochen, es gibt da durchaus so ein paar Barrieren auch noch bei uns in der Gesellschaft, wenn es darum geht, zum Beispiel in einen Rolli zu steigen, um damit Sport zu treiben. Ja. Sind diese Bedenken bei Eltern größer als bei Kindern aus Ihrer Beobachtung, weil Sie gerade die Eltern angesprochen haben, die dabei sind, wenn die Kinder mit Ihnen gemeinsam spielen?
Ja, auf jeden Fall. Also es sind meistens eher die Erwachsenen, die Scheu haben. Wenn Kinder diese Scheu haben, woher haben sie es? Meistens.
Von den Eltern.
Von den Eltern, genau. Ja, Kinder sind viel abenteuerlustiger und probieren es einfach aus. Und ich versuche das auch den Menschen, denen ich begegne, einfach zu sagen, der Rolli ist einfach eine Fortbewegungsmöglichkeit, wie einen Roller, wie einen Autoscooter, wie was auch immer, ist egal. Und es macht auch Spaß. Klar, ich bin drauf angewiesen, ich fahre Rollstuhl, weil ich sonst nicht hier wäre gerade. Aber mein Sportrolli brauche ich ja an sich nicht für meine reine Fortbewegungsmöglichkeit. Das ist wirklich nur ein Sportgerät. Und da kann sich doch jeder reinsetzen, warum nicht?
Ja, diese Sportrollis sind ja auch höchst technisch ausgereifte Rollstühle. Was kosten die denn eigentlich? Und gleich die nächste Frage, wer bezahlt Ihnen das eigentlich? Das ist ja, glaube ich, gar nicht so ein billiger Sport, Rollstuhlbasketball, oder?
Ja, also es ist so, dass mein allererster Sportrollstuhl, da hat sich mein Verein drum gekümmert, dass er einen Sponsor gefunden hat. Mein zweiter Sportrollstuhl, den fahre ich immer noch, der ist auch über einen Sponsor gekommen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich dort schon in der Nationalmannschaft war und der Sponsor von der Nationalmannschaft jeder einen Sportrollstuhl gegeben hat. Und ja, sie sind schon sehr teuer. Es ist meistens immer so eine Quizfrage, wenn mich jemand fragt, so, was schätzt ihr denn?
Ja, soll ich auch mal sagen, was ich schätze?
Ja, dann.
Ja, also ich würde sagen, der kostet etwa 2000 Euro.
Okay, so teuer war mein Auto gebraucht. mein Rolli war teurer.
Ehrlich?
Ja.
Was macht denn das aus? Warum sind die so stabil? Na klar, die müssen ja auch sehr wendig sein. Wenn sie damit stürzen oder so, sind sie ja relativ schnell auch wieder gerade. Das machen sie alleine. Da kommt ja nicht einer und hilft, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, bei mir schon.
Ja?
Ja, schon.
Ja, aber wie ist denn das? Also was macht den so teuer?
Mein Sportrollstuhl ist genau auf mich Maß angefertigt. Und man weiß ja von Maßanfertigung eigentlich immer, die sind sehr teuer. Wenn man zum Schneider geht und sich einen Maßanzug schneidern lässt, ist der auch viel, viel teurer als einer von der Stange. Und genauso ist das auch beim Sportrollstuhl. Erstens gibt es eine kleine Stückzahl an Sportrollstühlen. Und dann ist es auch noch eine Individualanfertigung. Und deswegen sind die halt schon teuer.
Zu Gast bei uns heute bei NDR Info im Talk Anne Patzwald. Sie ist Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin und in wenigen Tagen bei der Weltmeisterschaft in Hamburg am Start. Wir haben schon mal ein bisschen über den Sport gesprochen. Wir haben auch über den Rollstuhl gesprochen, den Sportrollstuhl gesprochen. Wir haben auch über die Begrenzung von Jugendlichen gesprochen, die vielleicht noch ein bisschen Scheu haben, an der einen oder anderen Stelle mitzumachen bei diesem Sport, der ja eben ein inklusiver Sport ist. Wie würden Sie meinen, hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Sie haben gesagt, es ist schon ein bisschen vorangegangen. Können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft jetzt vor der eigenen Haustür, dass angesichts dieser inklusiven Debatte, die wir in den vergangenen Jahren gehabt haben und auch anhand der vielen Aktionen, die Sie ja auch machen, um junge Leute für die Sportart zu interessieren, dass es da jetzt wirklich richtig kracht, dass es richtig voll werden könnte?
Ich gehe echt davon aus, dass die Halle voll wird. Zumindest bei den wichtigen Spielen, das heißt alle Spiele, alle unsere Spiele sind wichtig. Aber ja, es wird schon voll. Ich gehe davon ganz klar aus. Ich weiß, dass schon sehr viele Dauerkarten reserviert wurden und auch schon gekauft wurden. Und das Rahmenprogramm ist wirklich richtig gut, was ich da gehört habe, wer da alles kommt und was alles aufgebaut wird, was für Mitmachaktionen da stattfinden, wie viele andere Sportarten sich dort zeigen. Es ist der Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch so ein Magnet.
Es ist ja auch eine außergewöhnliche Sportart, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Was war denn für Sie der Grund, nach Ihrem Unfall, nachdem Sie dann auf den Rollstuhl angewiesen waren, sich für Rollstuhlbasketball überhaupt zu entscheiden? Es gibt ja auch viele andere Sportarten. Es gibt zum Beispiel Bogenschießen oder ähnliche Geschichten, die Sie hätten machen können. Aber Sie haben Rollstuhlbasketball gemacht.
Also in meiner Reha gab es eine Mannschaft, die dort in der Halle Rollstuhlbasketball gespielt hat. Dort habe ich versucht, ein bisschen mitzumachen. Es hat Spaß gemacht und Mannschaftssport macht halt immer Spaß. Ich habe auch mit dem Bogen geschossen dort. in meiner Reha. Ich habe einige Sportarten ausprobiert. Ich habe auch Badminton ausprobiert und spiele das auch immer mal gerne, aber mehr hobbymäßig ist es für mich kein Leistungssport. Ich habe auch früher immer schon eine Leistungssportart gehabt und die anderen waren mehr
Spaß.
Hobby. Mhm. Und bei dieser Entscheidung bin ich geblieben, dass es eine Hauptsportart gibt und alle anderen Sportarten müssen sich hinten anreihen. Wenn ich halt irgendeinen Spiel habe und gleichzeitig wäre noch ein kleines Freundschaftsturnier in einer anderen Sportart, geht das Spiel beim Rollstuhlbasketball vor.
Aber Rollstuhlbasketball ist für Sie schon wirklich echter Wettkampf, da wollen Sie gewinnen. Da haben Sie ja auch bei den Paralympics in Rio die Silbermedaille geholt, sind Europameisterin geworden, Vize-Europameisterin, also die Erfolge sind ja alle da. Und das liegt aber daran, dass Sie wirklich nicht nur sich für diesen Erfolg engagieren, sondern dass Sie täglich mehrmals wahrscheinlich trainieren und sagen, das ist jetzt eben nicht nebenbei so ein bisschen vor sich hinspielen, sondern wir wollen da wirklich andere schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich Rollstuhlbasketball nur als Hobby betreiben würde, wäre ich gar nicht in der ersten Bundesliga, ich wäre gar nicht in der Nationalmannschaft. Ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin. Ich bin schon immer irgendwie ehrgeizig gewesen, warum auch immer. Sport war immer mein Leben und ich hoffe, das wird auch immer so bleiben. Ich habe mein Leben so ein bisschen da lang ausgerichtet. Nicht nur darauf, aber eine Autobahn geht immer in Richtung Sport. Und ich mache dafür halt auch viel und ich opfere auch sehr viel Zeit dafür. Aber ich weiß halt auch, wofür ich das mache. Wir in der Mannschaft haben alle momentan das große Ziel Weltmeisterschaft. Klar gibt es da auch ein bisschen Druck bei, weil man natürlich im eigenen Wohnzimmer sozusagen zu Hause vor den eigenen Fans möchte man nicht im Viertelfinale ausscheiden. Auf gar keinen Fall. Das ist ein No-Go. Sagen wir es mal so, das geht einfach nicht. Im Viertelfinale, Heim-WM, nein, gibt's nicht.
Sie wirken ja nun sehr engagiert, sehr zielstrebig. Sind denn Ihre Mitspielerinnen ähnlich engagiert? Oder ist das so, dass Sie manche auch erstmal mitreißen müssen und begeistern müssen von diesem Ziel, Weltmeister zu werden?
Hier in Deutschland ist es nicht so, dass wir Vollprofis sind. Mhm. In anderen Ländern ist das anders. In England, in Holland, in Kanada sind es Vollprofis, die bekommen richtig Geld oder ihr Lebensunterhalt für diesen Sport. Mhm. Hier in Deutschland ist das so, dass es in der ersten Bundesliga, in manchen Vereinen gibt es auch Geld oder andere Aufwendungen. Aber ich wollte gar nicht Vollprofi sein. Ich habe mir einen zweiten Standpunkt aufgebaut als Ergotherapeutin, arbeite in einer BG-Klinik und fühle mich da sehr, sehr wohl und finde diese Kombination auch sehr gut. Ich habe dort eine halbe Stelle. Mit der ganzen Stelle wäre es schwierig, meinem Sport so nachzugehen, wie ich es gerade tue. Aber manche haben halt nicht diese Chance zu sagen, okay, ich arbeite nur 18, 19 Stunden in der Woche und dann kann ich ganz, ganz viel Sport machen. Manche arbeiten von 8 bis 16 Uhr im Büro und müssen hintendran noch trainieren. So, und dann wird es schwierig, wirklich so, so viel einfach dafür zu geben. Ich würde für jeden unterschreiben, dass er alles gibt, was er geben kann. Ja. Das auf jeden Fall.
Aber die Voraussetzungen sind unterschiedlich.
Aber die Voraussetzungen sind wirklich unterschiedlich. Mhm. Die Holländer können wirklich übers Jahr jede Woche zusammen trainieren. Das können wir nicht.
Wenn Sie jetzt so die ganze Zeit trainieren und sich wirklich auf ein Ziel konzentrieren, Weltmeistertitel möglicherweise jetzt in Hamburg demnächst, wie lenken Sie sich denn ab? Was haben Sie so für Hobbys, wenn Sie auch nebenbei noch arbeiten, trainieren? Gibt es noch ein Hobby oder ist Ihr Sport dann letztlich doch auch Ihr Hobby?
Ja, was heißt Hobby? Also erstmal muss ich ja mir meinen Tag sehr, sehr durchdenken und sehr managen und natürlich helfen ganz ungemein Freunde, Familie, auch Arbeitskollegen, die einen unterstützen. Ich kann auch in die Halle gehen und einfach mit den Leuten schnacken oder man kann auch mit jemandem, der gerade da ein bisschen auf den Korb wirft als Fußgänger, mit dem ein bisschen zocken oder so, dass man das nicht so verkrampft sieht, sondern einfach mal das macht und einfach Spaß hat und spielt.
Ich dachte so an Hobbys, vielleicht Briefmarken sammeln oder ins Kino gehen.
Oh ja, ins Kino gehen. Das wäre mal eine gute Geschichte. Das muss ich mal wieder machen.
Nach der
WM. Da kommt ja auch nach der WM ein Kinofilm raus. Da bin ich nämlich dabei.
Ach. Wie heißt der?
Das ist ein Film von 14,5. Da gab es jetzt schon den Fernsehfilm. Die gleiche Produktion macht halt auch einen Kinofilm daraus. Aha.
Und den sehen wir demnächst im Kino.
Genau.
Gibt es irgendwelche Musik, die Sie gerne hören zum Ablenken? Oder vielleicht sogar während des Sports, während des Warmmachens? Manche Sportler machen ja mittlerweile gerne mit Musik sich so warm, stellen sich ein auf den Sport.
Wir hören im Bus immer schon unsere eigene Playlist. Und immer schön laut mit einer Box und da bereiten wir uns schon vor und das geht dann beim Aufwärmen auch so weiter.
Gibt es da irgendeinen Titel, einen Song, der Ihnen besonders gefällt?
Ich mag sehr, sehr viele Songs und alle Songs in dieser Playlist sind cool und wenn nicht, werden sie weitergedrückt. Ich finde eigentlich zu der Weltmeisterschaft richtig passend den Song Zusammen von Fanta 4.
Und den hören wir jetzt.
Wenn ich sage wie Blitz und Donner, sozusagen ohne Punkt und Komma. Wenn ich sag so wie Pech und Schwefel, wenn ich sag so wie Herz und Seele, wenn ich sag für den Rest des Lebens, ist jedem klar, über was wir reden. Ja Mann, denn allein sein ist out, vorbei ist die Zeit, der man keinen mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich bin mit allen hier. Wir sind unzertrennbar, wir sind unverkennbar, setzen uns ein Denkmal.
Die Fantastischen Vier mit Zusammen. Wunsch-Song, Wunschlied von Anne Patzwald. Sie ist Rollstuhl-Basketballspielerin und in wenigen Tagen in Hamburg hier im Norden bei der Weltmeisterschaft aktiv. Möglicherweise auf dem Weg zu Gold. Wir haben schon gehört, zu viel Druck sollen wir nicht machen. Aber wir wollen natürlich auch nicht zu wenig machen. Und nach den Erfolgen, die es bisher gegeben hat, Anne, kann ich mir vorstellen, wäre jetzt natürlich auch eine vordere Platzierung in der heimatlichen Halle eigentlich ganz sinnvoll. Sie haben eine Medaille mitgebracht, nämlich die Silbermedaille aus Rio von den Paralympics, von der Sie gesagt haben, die kann man auch hören. Ist das richtig? Vielleicht können wir das einfach mal versuchen, dass wir diese Medaille auch hören hier bei uns bei NDR Info im Talk. Eine wunderbare Silbermedaille, damals natürlich unterm Zuckerhut geholt. Das war sicherlich was ganz Besonderes. Stellt sich natürlich auch gleich nochmal die Frage hinten dran. Erstmal, wie man sie hört.
Ja, ich muss sie erstmal aufmachen. Die ist in einer schönen Verpackung drin. Das ist so eine Holzschatulle, die meine Medaille immer schön schützt. Und ja, meine Medaille oder alle Medaillen von den Paralympics 2016 sind radiotauglich, weil die Geräusche machen.
Ja, dann wollen wir mal hören. Nein. Also nicht, dass Sie jetzt denken, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist tatsächlich eine Rassel, nein, es ist eine echte Silbermedaille. Was haben die denn da reingepackt, die Brasilianerinnen oder Brasilianer? Was haben die, wissen Sie auch nicht?
Da sind Kugeln drin. Aha. Eigentlich ist ja nicht wichtig, was drin ist, sondern warum macht so eine Medaille Geräusche?
Ja, warum macht sie Geräusche?
Nur die paralympischen Medaillen machen Geräusche. Warum?
Aha.
Nicht die olympischen, nur die paralympischen.
Möglicherweise für Sehbehinderte?
Ah ja, das ist schon sehr gut.
Aber eigentlich soll ich doch hier die Fragen stellen.
Ja. Also man hört an dem Klang der Medaille, ob es Gold, Silber oder Bronze ist. Und so klingt halt Silber.
Und jetzt haben Sie noch keine Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft. Wird das da so ähnlich sein, dass die auch? Nein.
Wir haben keine sehbehinderten Rollstuhl-Basketballspieler. Ja, deswegen müssen die auch keine Geräusche machen. Bei den Paralympics treten ja ganz viele unterschiedlichste Menschen an mit einer Behinderung, wie einer Sehbehinderung oder einer anderen körperlichen Behinderung. Da sind die Medaillen alle gleich und deswegen haben auch diejenigen, die sehen können, eine Medaille, die Geräusche macht.
Hm. Weil Sie gerade so über die Paralympics spielen, kommen Sie da eigentlich mit den anderen Sportlerinnen und Sportlern auch in einen Kontakt oder sind Sie da als Mannschaft so mit sich selber beschäftigt, dass Sie sagen, naja, also die anderen Sportarten, die kann ich mir gar nicht angucken, weil ich bin so fokussiert auf meine Sportart und wenn ich dann sogar noch ins Finale komme, dann bin ich ja sozusagen bis fast zum Ende wirklich auf 100% unterwegs. Kommt man da mit anderen Sportlern in Kontakt, das was ja eigentlich der olympische Gedanke ist, dass man sich kennenlernt, miteinander auch Spaß hat am Rande der Sportstätten?
Also ja, auf jeden Fall. Wir haben viel Kontakt schon mit anderen Sportlern gehabt. Ich habe mit einigen Judokas Kontakt gehabt, die zum Beispiel auch eine Sehbehinderung oder eine Erblindung haben. Wir haben uns ein Spiel von den Sitzvolleyballern angeguckt und haben halt schon viel Kontakt auch mit den Leichtathleten gehabt. Manche kennt man oder kannte man vorher schon, manche hat man dort kennengelernt. Man hat zusammen gegessen, man hat sehr lange in manchen Schlangen angestanden und so ins Gespräch gekommen. Wir konnten uns immer sehr gut erkennen, weil wir alle Deutschen unsere Teamkleidung anhatten. Mhm. Somit war es schon sehr deutlich, wer jetzt zu welchen Nationalität gehört. Aber wir haben uns auch mit anderen Nationalitäten da gut verstanden und uns unterhalten und ja, auch Spaß gehabt. Und auch zum Schluss natürlich zusammen gefeiert. Also so muss das natürlich sein.
Wie haben denn die anderen Mannschaften, die anderen Rollstuhl-Basketball-Mannschaften so reagiert, als sie gehört haben, Mensch, das nächste Mal großes Event in Hamburg nach Rio Paralympics, jetzt Weltmeisterschaften in Hamburg. Waren die begeistert, weil sie dachten, Mensch, sehen wir endlich mal eine deutsche Metropole? Oder haben die gesagt, naja, also Rio toppt nichts, weil da so ein bisschen nebenbei auch noch hinterher am Strand Spaß zu haben oder am Zuckerhut ein bisschen Erlebnisse zu haben, das lässt sich sowieso durch nichts anderes ersetzen.
Also ich glaube, dass viele Mannschaften sehr gespannt drauf sind. Und es gibt auch viele Spieler, die auch schon mal in Deutschland gespielt haben und sich schon auf die Weltmeisterschaft freuen. Das glaube ich schon. Und ich habe mich auch mit einigen unterhalten, jetzt zum Beispiel mit manchen holländischen Spielerinnen, die, muss ich zugeben, auch in Deutschland in der Liga spielen, die halt auch schon Hamburg kennen und auch Hamburg ganz gut finden. Aber ich glaube schon, dass viele sich freuen und hier auch sehr viel erlebbar gemacht wird und das schon ein Großereignis wird.
Sie haben es gerade angesprochen, viele Spielerinnen und Spieler kommen tatsächlich aus anderen Nationen, auch nach Deutschland, um hier in der Bundesliga zu spielen. Die werden teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar für eine Serie nur geholt oder vielleicht sogar nur für eine Halbserie, um da die entscheidenden Spiele mitzumachen oder so. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt, dass man sozusagen solche Kurzeinsätze auch möglich macht? Das ist ja schon profihaftes Verhalten in der letzten Stufe.
Ja, es gibt Profispieler auch in meiner Mannschaft. Bei den BG Baskets sind die meisten Spieler Profis. Die spielen Rollschuhbasketball und damit
aber in wechselnden Mannschaften offensichtlich. Die fahren mal dahin, mal dahin, je nachdem, wo sie gerade gebraucht werden.
Ja, das schon. Aber ich glaube schon, dort, wo sie sich wohlfühlen, bleiben sie auch länger. Das auf jeden Fall.
Sie sind jetzt die dritte Saison demnächst in Hamburg.
Genau.
Was war für Sie der Grund, überhaupt nach Hamburg zu kommen?
Ja, das war ja direkt nach den Paralympics. Und ich habe vor den Paralympics, mein Examen gemacht. Das war auch schon ganz schön stressig, Examen und Vorbereitung für die Paralympics. Und habe mir dann überlegt, was ich machen möchte, wo ich hin will. Und mein Trainer von der Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt war Holger Glinicki und der ist halt auch Trainer von der ersten Bundesliga hier in Hamburg. Und das war so eine Überlegung, ob ich das mache. Es gab auch andere Vereine, wo ich überlegt habe, aber hier war sozusagen das Gesamtpaket einfach vorhanden. Ich arbeite auch in der BG-Klinik und das ist einfach für mich wirklich ein Gesamtpaket, weil ich wohne sehr nah an meiner Arbeitsstelle und habe sehr kurze Wege und kann alles unter einen Hut bringen und das ist schon sehr, sehr gut.
Klingt ja fast so ein bisschen wie vom Bundesliga-Fußball, wo ja auch den besten Spielerinnen und Spielern, in erster Linie natürlich da den Spielern, alles abgenommen wird, so nach dem Motto, wir machen da so ein Rundum-Sorglos-Paket für dich, damit du kriegst dein Haus und deine Familie so und deine Frau kriegt auch noch einen Job und deine Kinder kriegen den besten Kindergartenplatz, damit du bloß zu dem Verein kommst. Ist das mittlerweile in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga genauso, dass man da den besten Spielerinnen und Spielern, den Nationalmannschaftsspielerinnen und Spielern sozusagen alles möglichst gut macht, das Umfeld gut bereitet, damit sie dann auch lange bleiben?
Ja, ein Haus wäre schön. Ja. Echt. Und die Beträge, die die bekommen, wären auch schön. Ich würde zwar immer noch arbeiten gehen, weil ich meinen Job sehr gern mache, aber das wäre wirklich so ein Paket, was ganz cool wäre. Aber nein, ich habe ein Jahr später meinen Job erst gehabt. Also ich habe mehrere Bewerbungsverfahren durchlebt und musste schon einiges dafür tun, dass ich auch meinen Job bekomme. Bin jetzt froh, dass ich ihn habe und gebe ihn auch so schnell nicht mehr her.
Was machen Sie da jetzt in dem BG-Klinikum?
Ich bin Ergotherapeutin und arbeite dort auch als Ergotherapeutin.
Und wie sieht Ihr Arbeitstag dann aus, wenn Sie sagen, also abends und wie wahrscheinlich sogar zweimal am Tag ist Training, wie viel Zeit haben Sie dann überhaupt für Ihren Job?
Ich arbeite an sich von 7:45 bis 11:45. Also es ist ein halber Tag sozusagen. Ja, es kommt drauf an, ist es jetzt vor der Nazio-Saison oder ist es im Ligabetrieb? Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Wenn es im Ligabetrieb ist, ist es nach der Arbeit essen gehen oder selber essen machen und dann essen. Und dann zum Mannschaftstraining und nach dem Mannschaftstraining dann kommt drauf an, nochmal ins Krafttraining oder ein bisschen schwimmen und dann in die Sauna, zum die Schultern wieder zu lockern und sich da nicht irgendwie Verletzungen zu holen. In der Nazio-Saison ist es ein bisschen anders, da bin ich ein bisschen flexibler. Da arbeite ich halt genauso und kann mein Trainingspensum mir selber stecken. Mhm. Es ist aber dadurch nicht weniger, sondern ich muss halt mir noch viel mehr planen, wann ich wie, wo Challenge kriege und wo ich welche Halle zur Verfügung habe, dass ich vernünftig trainieren kann. Mhm. Und gehe dafür auch viel ins Krafttraining oder auch dort hatten wir einmal die Hausaufgabe, 2000 Korbleger zu werfen. Und das war schon ganz schön viel.
Wie sieht sowieso so ein Training aus? Wie viel Zeit nimmt da die Taktik in Anspruch? Denn wenn man das mal gesehen hat, Rollstuhlbasketball, da gibt es ja auch Spielzüge, die sich einem Laien nicht sofort so erklären. Da wird auch gegenseitig geblockt in bestimmten Stellungen. Dann muss man natürlich auch treffsicher sein, muss die Technik beherrschen, damit der Ball überhaupt in den Korb reingeht. Muss konditionsstark sein, Krafttraining haben. Also welchen Anteil nimmt da was an?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, das ist abhängig davon, wie der Trainer gerade die Schwerpunkte setzt. Es kann sein, dass der Trainer gerade sagt, okay, ich lege den Schwerpunkt nur auf die Taktik. Das macht ein Trainer ganz oft dann, wenn es ein langer Lehrgang ist, es schon einige Spieler sind, die schon kleine Verletzungen haben und man denkt so, wenn ich jetzt noch ein hartes Training mache, dann kann es sein, dass ein Spieler sich richtig verletzt. Dann wird ein Training sehr taktisch oder an sehr kleinen Sachen gearbeitet, die sehr, sehr wichtig sind, aber wo es dann nicht darum geht, irgendwie alles zu geben, sondern wirklich an der Technik zu feilen und um so kleine Sachen nochmal mit in den Fokus zu rücken. Mhm. Ganz zum Anfang eines Trainings wird meistens müde gemacht. Also richtig Kraftausdauer, richtig reinhauen, sodass man in den nächsten Tag richtig schön entweder mit Muskelkater reingeht oder schon so, dass der Körper schon richtig was zu tun hat, damit man nicht ganz so frisch in den nächsten Tag geht. Das ist ganz wichtig auch, dass man zum Beispiel auch die Würfe nicht zum Anfang eines Trainings nimmt, sondern zum Ende, dann, wenn man müde ist.
Das
dann,
ist wenn ja man möglicherweise müde ist. Im Spiel auch mal ganz wichtig.
Genau, dann, wenn man müde ist, kommen die entscheidenden Treffer. Man muss trotzdem noch treffen, auch wenn man eigentlich denkt, so, Sauerstoffzelt?
Das sind ja immerhin 4/4, die sie spielen, ne?
Genau. Ja.
Das war durchaus ein sehr langes Spiel. Diese Taktik, die da manchmal zu sehen ist, das wirkt ja fast wie ein bisschen wie Schach oder so. Kann man sagen, dass Rollstuhlbasketball ein bisschen was von Schach hat? Weil die Züge wirken ja so, dass man genau weiß, auch der Gegner stellt sich entsprechend auf und dann muss man sehen, dass man da in die entsprechenden Lücken kommt.
Mit Schach kann man vielleicht das vergleichen, was der Trainer auf dem Board vorzeigt, dass man sagt, okay, wenn wir machen den nächsten Angriff und ihr stellt euch so und so auf und dann versucht ihr das und das zu machen. Aber die Ausübung von dem, was er auf dem Board vormacht, ist deutlich dynamischer als Schach.
Bei uns zu Gast heute im NDR Info Talk Anne Patzwald, Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin und in wenigen Tagen in Hamburg dabei bei der Weltmeisterschaft, die im August hier direkt vor der Haustür sozusagen stattfindet und viele Besucher erwartet. Sie haben jetzt sehr viel über die Dynamik des Sports gesprochen, über das, was Sie auch an Erlebnissen damit schon gehabt haben. Und Sie haben aber auch einen Satz vorhin gesagt, wir müssen auch Kindern zeigen, dass der Rollstuhl nichts Negatives ist. Sie sind seit einem Unfall auf diesen Rollstuhl angewiesen. Wann haben Sie den akzeptiert als etwas nicht Negatives?
Da muss man eigentlich viel früher anfangen. Ich bin an einen inklusiven Kindergarten gegangen. Für mich war ein Rollstuhl eigentlich nie was wirklich Negatives. Nach meinem Unfall war es nicht so, dass der Rollstuhl was Negatives war. Also der Rollstuhl war für mich eigentlich immer meine Fortbewegungsmöglichkeit, um rauszukommen, um mich von A nach B zu bewegen. Und das ist es aus Erfahrung für viele Patienten. Ich arbeite ja auch in der BG-Klinik im Querschnittsgelähmtenzentrum. Und da ist es viele, die dann sagen, oh Gott, wenn ich jetzt den Rolli nicht hätte, würde ja gar nichts gehen. Sind meistens eher diejenigen, die sich damit nicht auseinandersetzen, die dann denken so, oh Gott, Rollstuhl, Hilfe.
Ja.
Es ist ja auch ganz oft, was sagt man denn, wenn man auf dem Gehweg geht und hinter einem klingelt's? Oh, Fahrrad.
Ja.
Also es ist, da ist ein Mensch obendrauf auf dem Fahrrad. Beim Rollstuhl ist es genauso. Man denkt, oh, Achtung, Rolli oder Rollstuhl. Es ist dann halt wirklich nur so ein kleines Teil. Die Gesellschaft sieht einen Rollstuhlfahrer, aber sieht nicht oder nimmt nur den Rollstuhl in den Fokus. Mhm. Er nimmt nicht die Person in den Fokus, der im Rollstuhl sitzt oder die Sportlerin oder den Arbeitnehmer oder bin ich jetzt nicht, den Musiker oder wen auch immer. Das ist halt ganz oft so, dass man wirklich so, die Rollifahrerin oder so und nicht die Person, die in diesem Rollstuhl sitzt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind in einem inklusiven Kindergarten groß geworden. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich dann wichtig, dass wir diese Inklusion weiterleben, auch wenn es da zurzeit noch sehr, sehr viele Berührungsängste gibt und ja auch viele Kindergärten, auch Schulklassen überfordert scheinen, weil man sagt, okay, wir kriegen das nicht hin. Da gibt es ja auch andere Behinderungsformen, die da in der inklusiven Schule mitbeschult werden. Trotzdem weitermachen, weil wir dadurch einfach auf einer ganz natürlichen Ebene schon sehr früh unter Kindern so trennende Gedanken gar nicht erst aufkommen lassen?
Ja, also es gibt ja Länder, die uns das sehr gut vormachen, dass es funktionieren kann. Mhm. Man muss dafür natürlich auch personell und auch finanziell einiges für in die Hand nehmen. Und es ist nicht so einfach, Strukturen zu ändern. Unser Schulsystem ist ja auch irgendwann gewachsen. Und hat ja auch sein Gutes, dass das Schulsystem so gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Ob es immer noch in die heutige Zeit passt, in unseren Gedanken reinpasst, weiß ich nicht. Aber dass es eine Schule gibt, wenn ich noch also als Rollifahrer beschult wäre, dass ich in meine Grundschule gar nicht erst reingekommen wäre, ist schon so ein bisschen irgendwie ist es schon ein doofer Gedanke, wenn man denkt, so, ich wäre nicht in meine Grundschule reingekommen als Rollifahrer. Ich komme nicht in die Grundschule rein, wo ich früher reingegangen
bin.
Wo ich reingegangen bin, genau. Mhm. Ich komme da nicht rein, weil da sind Stufen vorne vor. Meine weiterführende Schule hat einen Aufzug, das weiß ich. Den habe ich öfter benutzt.
Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie das so beschreiben, dass die Barrieren mittlerweile tatsächlich in den Köpfen geringer geworden sind, aber trotzdem die Barrieren in der Stadt zum Beispiel oder in Gebäuden immer noch viel zu hoch sind für behinderte Menschen bei uns in der Gesellschaft, um wirklich Inklusion erleben zu können?
Also es kommt ja immer darauf an, jeder Mensch hat andere Hindernisse oder jeder Mensch wird in der Gesellschaft oder in einer bestimmten Umgebung unterschiedlich behindert. Eine Baustelle behindert uns alle, ne? Wenn wir im Stau stehen, behindern uns der Stau vor uns, der Unfall da vorne, das behindert uns, weil wir können nicht weiterfahren, das ist doof. Stehen wir 4 Stunden da irgendwie im Stau, ist doof, finden wir alle nicht toll. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich Zug fahren möchte und es gibt eine Rolltreppe, es gibt eine normale Treppe und es gibt einen Fahrstuhl. So, alles funktioniert, würde ich sagen, es kommen sehr, sehr viele Menschen mit unterschiedlichsten Gegebenheiten. Wenn jetzt der Fahrstuhl kaputt gehen würde, komme ich immer noch zu meinem Zug. Ich habe noch die Rolltreppe, ist kein Problem, komme ich hoch. Ein E-Rolli-Fahrer kommt da nicht mehr hoch. Der hat schon mal dann erstmal verloren. Der kommt da nicht hin, wo er hin will. Er wird dadurch behindert, dass dieser Fahrstuhl kaputt ist. Ich nicht, weil ich kann die Rolltreppe benutzen. Jetzt funktioniert auch die Rolltreppe nicht. Jetzt wird es für mich schwierig. Jetzt brauche ich Personen, die mir helfen.
Die sie hochtragen.
Die mich hochtragen. Entweder sage ich, nee, ich lass mich doch nicht hochtragen. Ich habe Höhenangst. Geht nicht. So, dann behindert mich diese Rolltreppe, die nicht funktioniert. Habe ich keine Höhenangst oder kann auch die Leute ansprechen und die Leute helfen mir, werde ich nicht behindert. So, und diejenigen, die Treppe hochgehen können, können Treppe hochgehen. So.
Also es greifen immer viele Faktoren ineinander.
Genau, es kommt immer drauf an. Nicht jeder, der eine Behinderung hat, ist ja auch gleich behindert und nicht jeder braucht die gleichen Voraussetzungen. Jemand, der erblindet ist, braucht keinen Fahrstuhl. So, wofür?
Klar.
Er hat andere Barrieren, die ich nicht habe. Und so zieht sich das halt durch die Gesellschaft.
Und diese ganzen Barrieren abzubauen, das fordert Zeit. Und das muss man auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl angehen, weil man eben nicht für jeden die gleichen Barrieren abbauen muss.
Genau, es fordert Zeit. Es fordert aber auch die Menschen mit Behinderungen, dass die auch nicht nur sagen, das ist alles doof, sondern auch sagen, okay, ich habe hier eine Lösung, wir könnten das so und so machen.
Ja.
Dann wäre uns schon mal geholfen.
Sie haben gerade gesagt, für Sie war der Rollstuhl von Anfang an wichtig, weil Sie Ihre Mobilität damit wiederbekommen haben oder erhalten haben, auf eine andere Form als vorher. Aber zumindest ist es so gewesen, dass Sie damit Ihre Mobilität fortsetzen konnten. Wenn Sie jetzt Menschen begegnen in der Reha-Klinik, im BG-Klinikum in Hamburg, die einen Unfall gehabt haben und jetzt plötzlich auf Rollstuhl angewiesen sind oder auf andere Hilfsmittel, sind die alle gleich so offen oder muss man denen dann doch erst nochmal erklären, was Sie vorhin am Anfang einmal mit so einem Nebensatz halt gesagt haben, dass der Rollstuhl nichts Negatives ist, dass die Prothese nichts Negatives ist, dass andere Hilfsmittel nichts Negatives sind, sondern dass die tatsächlich dazu führen, dass das Leben wieder schneller, dynamischer und selbstverständlicher wird.
Naja, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich mit mir gehadert, also auch mit meiner Behinderung gehadert, so ist ja nicht, aber nicht unbedingt mit dem Rollstuhl. Beziehungsweise wenn dann nur mit dem Rollstuhl, der halt schwer war, schwer zu lenken war und so weiter, dann war halt, war es auch nicht so toll. Natürlich, aber auch diese Menschen, oder ich hatte in meiner Reha auch Vorbilder, die länger schon im Rollstuhl saßen. Und so ist das halt bei den Patienten, die jetzt in der Klinik sind, auch. Also nicht nur ich arbeite dort als Rollifahrerin, sondern auch noch andere Kollegen, die halt auch auf den Rolli angewiesen sind. Und da werden wir halt schon oft gefragt, so, wie macht ihr das? Wie funktioniert dies? Wann konntest du denn einen Stütztransfer? Warum kann ich das noch nicht? Wie kann ich das lernen? Also irgendwann sind die wirklich an so einem Punkt, nicht, ich kann das nicht, sondern wie kann ich das lernen? Und wenn dieser,
also schlägt irgendwann
wenn
um
das
in
umgeschlagen
Aktivität.
Ist, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen.
Aber dieses Tal, das gibt es auf alle Fälle.
Ja, Höhen und Tiefen gibt es immer. Also, natürlich. Möchte man in den Zug, der kommt in 5 Minuten und es gibt nur einen Fahrstuhl oder Treppe und dann ist der Fahrstuhl kaputt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wollen wir hoffen, dass in den kommenden Tagen rund um die Sportstätten in Hamburg nicht irgendetwas kaputt geht, damit das alles reibungslos läuft. Die Basketball, die Rollstuhl-Basketball-Weltmeisterschaft in Hamburg. In wenigen Tagen geht das los und Anne Patzwald ist mit dabei als eine derjenigen, die hoffentlich dafür sorgt, dass die deutsche Damen-Nationalmannschaft ganz weit vorne landet. Wir wollen jetzt nicht gleich wieder von der Goldmedaille sprechen, aber die Silberne ist ja schon so schön von den Paralympics aus Rio. Ja, was werden Sie die letzten 3-4 Tage machen, bevor es dann tatsächlich richtig losgeht? Werden Sie nochmal völlig was anderes tun und sagen, ich setze mich nochmal einfach an die Alster oder ich setze mich an die Elbe oder ich mache nochmal einen kleinen Ausflug, um den Kopf frei zu bekommen, um dann mit meinen Kolleginnen wirklich auf den Punkt fit zu sein? Oder wird jetzt wirklich noch in den letzten Tagen richtig durchtrainiert?
Also es wird auf jeden Fall noch trainiert. Es wird noch sehr, sehr viel geworfen und wir haben auch in den letzten 3-4 Tagen noch einiges zu tun. Natürlich macht es keinen Sinn, irgendwie vor einem Spiel sich so auszupowern, dass man zum Spiel nicht seine 100% erreichen kann. Also man muss jetzt wirklich so gucken, dass man die Leistungskurve oben hat und nicht vorher runterbringt. Wir haben zum Anfang vermeintlich einfache Spiele und da werden wir halt schauen, um dass wir gut in das Turnier reinkommen und starten können. Es ist wirklich so vermeintlich immer einen Ticken schwerer von den Spielen her. Ich hoffe, das kommt uns ganz gelegen, dass wir wirklich so die Spiele aufbauen können und immer eine Schippe drauflegen können und auch müssen dann. Ja, und ich glaube auch, dass unser Trainer oder unser kompletter Staff das ganz gut hinbekommen wird, uns genau auf die Spieler einzustellen. Und
welche sind denn die stärksten Gegner? Sie haben Holland angesprochen, Sie haben mit einem Nebensatz vorhin auch die Vereinigten Staaten angesprochen. Sind das so die Mannschaft, mit denen Sie sich an erster Stelle reiben müssen?
Ja, die USA hat nach Rio einen ziemlichen Umbruch gehabt, aber in den Turnieren, die sie jetzt hatten, sind sie sehr, sehr stark aufgetreten. Da ist es wirklich so, dass wir die nicht unterschätzen dürfen. Auch die Engländer und Kanadier dürfen wir auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Die Chinesen und Australier dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also es gibt schon so
sind
einige.
Alle?
Nein, Quatsch, wir sind 12 Nationen. Natürlich, wir dürfen, wenn wir jemanden unterschätzen, kann das ganz schnell in die Hose gehen.
Das hat ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft mitgekriegt.
Ja, und da die nehmen wir uns dieses Jahr nicht als Vorbild. Wie waren noch mal die letzten Weltmeisterschaften von den Fußballern? Das war doch ganz gut, oder?
Das war ganz gut, ja. Das wollen wir mal hoffen, dass das bei Ihnen auch so ist. Aber Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass die in einzelnen Ländern tatsächlich die Förderung eine ganz andere ist. Können Sie das immer so mit Leidenschaft wettmachen, den Vorteil, den die anderen Mannschaften möglicherweise im finanziellen Bereich haben, weil die vielleicht noch bessere Trainingslager machen können, weil die vielleicht noch ganz andere Trainingsmethoden ausprobieren können, weil der Staff größer ist im Hintergrund und weil die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch mal ganz gezielt einen Spieler oder eine Spielerin besonders aufbauen können?
Irgendwie muss ja auch unser System funktionieren, weil wir ja auch bis jetzt immer an der Spitze mitgespielt haben. Die Nationalmannschaft ist, ich will nicht lügen, aber so um die 15 Jahre lang stand immer im Finale. Und das hat ja schon irgendwie auch einen Grund. Dadurch hat auch unser System auch sein Recht, sage ich jetzt mal.
Seine Stärken.
Ja, genau, seine Stärken. Auf jeden Fall seine Stärken. Aber es ist auf jeden Fall so, dass einige Spielerinnen bei uns vielleicht 1-2 Schippen drauflegen könnten, wenn sie nicht so viele andere Sachen noch um die Ohren hätten. Aber Deutschland ist halt auch sehr groß und wir haben auch einen guten Nachwuchs und da gehe ich einfach mal davon aus, dass wir auch immer stark sind. Und wir werden ja auch gefördert, so ist ja nicht. Zwar deutlich anders als die als andere Nationen, aber es gibt natürlich auch Nationen, die halt deutlich weniger gefördert werden als wir.
Jetzt haben wir anderthalb Wochen Weltmeisterschaft vor uns. Wenn wir Sie jetzt in zwei Wochen nochmal zum Talk einladen würden, würden Sie dann glauben, Stand heute, dass Sie dann statt der Silbermedaille von Rio die Goldmedaille von Hamburg mitbringen würden? Und was müssen die Hamburger Fans und die Besucher dazu beitragen? Was wünschen Sie sich von denen?
Das wäre natürlich ein Träumchen. Auf jeden Fall ganz, ganz doll laut sein und in den richtigen Situationen auch einfach ausrasten. Natürlich ist es so, dass es in manchen Situationen wirklich Sinn macht, richtig laut zu sein. Und in manchen Situationen vielleicht auch nicht. Aber einfach, dass sie mitgehen und uns anfeuern und uns durchs Turnier bringen.
Das wird sicherlich eine aufregende Zeit. Die nächsten zwei Wochen, die nächsten anderthalb Spielwochen dann ja vor allen Dingen auch. Dann ist alles vorbei. Und dann ist bei Ihnen Pause. Können Sie sich eigentlich ein Leben ohne Rollstuhlbasketball noch vorstellen? Oder sitzen Sie nach einer kurzen Zeit der Regeneration dann gleich wieder unterm Korb und sagen, es geht weiter?
Also ich habe nach der Weltmeisterschaft eine Woche frei. Mhm. Und danach fängt die Liga wieder an. Die Vorbereitung für die erste Bundesliga geht dann weiter.
Und da müssen Sie keinen Schweinehund überwinden, sondern dann sind Sie voll bewusst wieder dabei.
Ja, da muss ich mich wieder auf einen anderen Ball einstellen, weil wir in der Liga mit dem Männerball spielen. Und der ist ein bisschen größer und ein bisschen schwerer als der Damenball. Und darauf muss ich mich dann erstmal einwerfen wieder. Und mit anderen Menschen wieder zusammenfinden, dass wir da auch wieder ein Team werden. Und ja, das kommt direkt im Anschluss.
Sie wirken so, als könnten Sie sich auf sämtliche Veränderungen im Leben einstellen, auch Veränderungen in Ihrem Umfeld einstellen. Sind Sie so ein Mensch, der unheimlich flexibel sein kann oder flexibel gerne ist, weil er sagt, okay, ich muss eben diese Dinge nehmen, wie sie kommen und ich werde schon meine Antwort darauf wissen?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also zum Beispiel war es dieses Jahr so, dass mein Geburtstag auf einen Reisetag gefallen ist, sodass ich 3.30 Uhr morgens aufstehen musste, um 5 Uhr nochmals dann den Zug zu nehmen, um dann nach England zu fliegen, zu einem Turnier. Und natürlich war es schön, meinen Geburtstag mit meiner Mannschaft zu verbringen, aber so ein Reisetag ist jetzt wirklich nicht so, kommt nicht so Geburtstagsfeeling auf. Es gab zwar einen Geburtstagskuchen, der war sehr lecker und auch eine süße Karte und es gab auch beim Starbucks einen Kaffee, den ich spendiert bekommen habe. Und worauf ich hinaus wollte, ich habe meinen Geburtstag nachgefeiert. Ich habe dann irgendwann meine Mutter angerufen und habe gesagt, so, ich bin auf dem Weg. Ach, und übrigens, morgen feiere ich meinen Geburtstag nach. Ich rufe gleich mal die Leute an. Also, ja, schon manchmal sehr spontan. Und die Leute, die Zeit haben, sind vorbeigekommen. Die Leute, die keine Zeit haben, können dann halt nicht vorbeikommen. Aber das ist halt im Leben so. Man kann ja nicht überall immer gleichzeitig sein.
Und vielleicht gibt es ja demnächst auch die Weltmeisterschaftstorte. Und die ist dann in diesem Jahr sicherlich auch besonderer als die Geburtstagstorte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.